Jesus. Yes, und gemeinsam sagen wir Amen, Amen. Hey, nimm gerne Platz. Ja, wir sind in der Predigtreihe über den Jakobusbrief mit dem Untertitel Den Glauben leben, ja. Und wir hatten die letzten zwei Wochen schon ganz, ganz starke Predigten. Und wir gehen so abschnittsweise durch, aber vielleicht hilft es ja nochmal, dass wir so ein paar Eckdaten nochmal auf dem Schirm haben, auch für die heutige Predigt. Das kann auch hilfreich sein. Ja, Jakobus, der Halbbruder von Jesus, der war 20 Jahre Leiter in einer messianischen Gemeinde in Jerusalem. Und auch während seiner Zeit erlebte er und auch die Gläubigen einfach auch viel Leid. Ja, und wenn wir den Jakobusbrief lesen, dann merken wir recht schnell, dass Jakobus so ein bisschen das Leben oder die Art und Weise des Lebens hinterfragen möchte. Also er ist sehr pragmatisch, okay? Er ist kein großer Theoretiker, er ist sehr, sehr pragmatisch und er ist stark inspiriert von der Bergpredigt von Jesus und auch von dem Buch der Sprüche aus dem Alten Testament für uns. Und deswegen geht es beim Jakobusbrief einfach darum, den Glauben praktisch zu leben, ja? Praktische christliche Lebensführung. Und ich habe mir gedacht, eigentlich lehrt uns Jakobus so ein bisschen, wie die Bergpredigt gelebt wird. Und deswegen ist es wichtig, dass wir es im Hinterkopf haben. Ganz, ganz viel Praktisches, was wir mitnehmen dürfen von diesem Brief. Und letzte Woche hat Nico gepredigt über den wahren Glauben, ja. Und unser Glaube soll sich ja ausdrücken. Es wäre schwach, wenn wir einen Glauben hätten, der nur theoretisch ist. Ja, wo wir sagen, hey, wir glauben da etwas, aber es drückt sich gar nichts aus in unserem Sein, unserem Leben, hier auch in unserer Gemeinde. Deswegen hatte Nico so ein paar Punkte genannt und ich möchte die einfach nochmal kurz erwähnen, weil die auch hilfreich sein können für die heutige Predigt. Unter anderem folgendes: Wahrer Glaube äußert sich im Tun, nicht allein im Hören. Wahrer Glaube äußert sich in der Art und Weise, wie wir reden. Er zeigt sich darin, dass wir Menschen in Not helfen. Wahrer Glaube bedeutet, Gottes Maßstäben zu folgen. Wahrem Glaube folgen Werke, sonst ist er tot. Das heißt, einem echten Jesus-Glaube folgt ein verändertes Leben in allen möglichen Lebensbereichen. Ja, und wir sind noch nicht am Ende, okay? Wir haben jetzt nicht letzte Woche so abgeschlossen, sondern wir sind ja immer am Gehen. Wir sind auf der Reise mit Jesus. Und wenn wir heute wieder Jakobus den nächsten Abschnitt lesen, dann können die Worte von Jakobus recht scharf wirken. So einmal richtig treffen, so, okay? Und ich wünsche mir, dass wir die Worte hören und uns daran erinnern, dass wir unterwegs sind, dass wir lernen, dass wir im Gehen verändert werden, dass wir immer mehr in das Bild von Jesus verwandelt werden. Weil das ist ja unser Ziel, dass wir Jesus ähnlicher werden, auch in unserer Lebensweise. Wie wir handeln, wie wir reden, was wir denken und was wir tun. Und so möchte ich einsteigen in einen Abschnitt, der so quasi mittendrin ist von der letzten Predigt. Also wir zoomen quasi auch nochmal in etwas hinein. Jakobus 2, erstmal nur die ersten vier Verse. Meine Geschwister, ihr glaubt doch an Jesus Christus, unseren Herrn, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Dann dürft ihr aber Rang und Ansehen eines Menschen nicht zum Kriterium dafür machen, wie ihr mit ihm umgeht. Angenommen, in euren Gottesdienst kommt ein vornehm gekleideter Mann mit goldenen Ringen an den Fingern. Es kommt aber auch ein Armer in zerlumpter Kleidung herein. Wenn ihr nun dem mit der vornehmen Kleidung besondere Aufmerksamkeit schenkt und zu ihm sagt, hier ist ein bequemer Platz für dich, während ihr zu dem Armen sagt, bleib du dort drüben stehen oder setz dich hier bei meinem Fußschemel auf den Boden. Messt ihr da nicht in euren eigenen Reihen mit zweierlei Maß und macht ihr euch damit nicht zu Richtern, die sich von verwerflichen Überlegungen leiten lassen? Ah, das ist eine tolle Predigt, ne? Lass dich mal auf ein Gedankenspiel ein, okay? Stell dir vor, es ist 9.25 Uhr, so ein bisschen die Uhr zurückgedreht. Du hast einen Parkplatz gefunden, du kommst hier rein. Ist noch relativ leer, du suchst dir einen Platz aus und freust dich einfach auf den Gottesdienst. Und dann plötzlich kommt dein Star herein. Ja, dein Vorbild. vielleicht die Person, die du schon immer mal treffen wolltest, ja, vielleicht ist auch schon verstorben. Also lass dich mal auf das Gedankenspiel ein. Da kommt jetzt dein Vorbild, dein Star, die Person rein. Ich weiß nicht, vielleicht, wenn du Fußballer wärst, würdest du sagen, ja, so ein Toni Kroos. Ja, okay. oder vielleicht, wenn du sagst, eher eine Musikbranche, so eine Helene Fischer. Ja, okay, das war zu viel, ich weiß, war drüber. Okay, vielleicht, wenn man ein bisschen frommer ist, so ein Reinhard Bonke. Ja. Ja, stell dir vor, diese Person kommt rein, vielleicht hast du gerade eine andere Person vor Augen und es kommt gleichzeitig auch ein ganz normaler Mensch rein, ja, so ein Stefan halt vielleicht. Und es ist so, du beobachtest so ein bisschen, wo geht mein Vorbild hin, wo sitzt er oder sie sich hin und du merkst, die andere Person sucht auch einen Platz. Und dann ist es ja, würde ich behaupten, so ein bisschen normal, dass wir uns ja so ein bisschen angezogen fühlen von dieser Person, die wir so ein bisschen vielleicht anhimmeln, ja. So, wir gehen vielleicht die nächste Reihe, wir gehen ein bisschen näher, vielleicht sagen wir sogar Hallo. Und eigentlich in dem Moment hast du schon längst vergessen, wie es der anderen Person geht. Okay? Passt, ich will jetzt kein perfektes Beispiel finden für das, was hier Jakobus sagt, aber ich möchte eigentlich deutlich machen, dass wir Menschen so ticken, dass wir uns angezogen fühlen von Personen, wo wir denken, hey, von dieser Person, da möchte ich gerne etwas lernen oder da möchte ich in der Nähe sein, wo die Person kann mir was geben. Vielleicht irgendwie ein Handshake, vielleicht auch nette Worte, vielleicht unterhält man sich. Und so sind wir relativ schnell angezogen von den Personen, wo wir denken, bei denen wir etwas für uns mitnehmen können, was wir rausholen können. Vielleicht auch mal ganz, ganz praktisch für mich, also ich bin mal ehrlich hier, ja, wir Pastoren sind ja nicht die Heiligen hier. Bei den Neupastorentagen, hat Lars erzählt, wir waren unterwegs. Und wenn du auf so Neupastorentagen bist, das ist immer herrlich, weil du redest einfach ganz viel auch über Gemeinde, das ist schön. Aber eigentlich so ein bisschen in mir war auch so, boah, welcher neue, junger Pastor, bei dir, wo läuft's richtig gut, okay? Könntest nachempfinden, ja? Und sagen, hey, mal ein bisschen vielleicht am Mittagstisch mal da hinsetzen. So, und dann vielleicht so, sich so ein bisschen einschleichen und dann sagen, hey, ich bin ja auch hier aus Bielefeld. Und so, weißt du? Also solche Gedanken habe ich tatsächlich gehabt, so ein bisschen so, ja, wo kann man sich so ein bisschen, zu welcher Person kann man sich setzen, weil die ja so ein, vielleicht ein Ansehen hat gerade, weil es bei denen gerade gut läuft. Ich will nicht sagen, dass diese Atmosphäre da herrscht, keineswegs, okay? Aber solche Gedanken hat man ja, oder habe ich gehabt zumindest, zum Beispiel ganz frisch aktuell, ich weiß nicht, seid ihr mit mir? Könnt ihr es nachempfinden? Okay. Und so können wir Ansehen als ein Kriterium für uns nehmen, dass wir uns hingezogen fühlen zu diesen Personen. Und ich glaube, dass wir oft mit einem Filter herumlaufen, auch einem Filter auf Menschen, und sie sagen, bringt es mir etwas, mit dieser Person Zeit zu verbringen? Bringt es mir etwas, dieser Person jetzt etwas Gutes zu tun? Mich um diese Person zu kümmern? Obwohl ich vielleicht lieber bei jemand anderen wäre. Also wir haben vielleicht so einen Filter auf unserem Kopf und wir laufen so durch und wir checken erstmal ab, muss ich jetzt zu dieser Person gehen, die vielleicht nicht so gekleidet ist, wie ich das cool finde oder die nicht so in meinem Alter ist? Und ich glaube, da haben wir manchmal so einen Filter auch auf und wir laufen so durch die Welt. Aber ich will sagen, Gott kennt ja unsere Herzen. Gott kennt unsere Herzen und ich glaube, in Jakobus 2 geht es jetzt nicht im Kern um die Sitzordnung, wo jemand sitzt. Es geht auch nicht um Armut oder Reichtum oder um irgendeine andere vereinfachte Anwendung, sondern es geht um veränderte Herzen im Kern. Es geht um eine vom Evangelium geprägte Perspektive, wie wir andere sehen und auf sie reagieren und mit ihnen umgehen. Also Jakobus haut da richtig rein und sagt, hey Freunde, ich will euch mal ein bisschen was sagen, wie ihr mit Menschen umgehen sollt, okay? Und so benennt er dieses Thema und im ersten Vers macht Jakobus ja direkt deutlich, worum es ihm geht. Vielleicht können wir ganz kurz nochmal reingehen, eine Folie zurück. Genau, ihr glaubt doch an Jesus Christus, unseren Herrn, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Erstmal mit so einem Statement, ja, ihr seid doch alles christliche und gläubige Menschen. Und dann sagt er aber, dann dürft ihr aber Rang und Ansehen eines Menschen nicht zum Kriterium dafür machen, wie ihr mit ihm umgeht. Also Menschen nicht bevorzugen oder auch mal das Wort Parteilichkeit zeigen. Ja, es bedeutet wörtlich, jemanden nach seinem Gesicht zu behandeln. Also man sieht ein Gesicht und fällt ein Urteil über diese Person. Das ist, was dahinter steckt. Und solche parteiliche Rücksichtnahme wurde den Richtern streng verboten in der Bibel. Also immer, wenn es um Richter ging, gerade im Alten Testament, da war es immer streng verboten, dass Richter Partei ergreifen. Das war sehr, sehr wichtig und auf wirklich, wurde auch darauf geachtet. Gott selbst ist ja frei von dieser Parteilichkeit, ja. Und selbst im Neuen Testament wird diese Bevorzugung als Gegensatz zur Gerechtigkeit Gottes empfunden und deshalb mehrfach betont, dass es bei Gott keine Bevorzugung gibt. Ich meine, das muss man jetzt mal ja auch reinziehen. Oftmals haben wir ja immer so unsere Bevorzugung, aber bei Gott gibt es ja keine Bevorzugung. Gott sagt jetzt nicht, Stefan, du siehst toll aus, ich nehme dich zuerst. Oder du hast das und das erreicht, ich liebe dich mehr. Also ich glaube, es ist ganz wichtig zu verstehen, dass hier Jakobus etwas hineinspricht, auch etwas vielleicht etwas Grundlegendes, wo wir lernen dürfen, vielleicht unseren Filter mal zurückzunehmen und sagen, hey Gott, wie siehst du Menschen? Also diese Parteilichkeit, dieses Bevorzugen ist mit dem Wesen Gottes unverträglich. Das heißt, wir sind aufgerufen, uns davon zu lösen. Und Jakobus schildert dann in diesem Abschnitt ja sehr lebendig, ne, angenommen, in euren Gottesdienst kommt ein vornehm gekleideter Mann mit goldenen Ring an den Fingern. Es kommt aber auch ein Armer in zerlumpter Kleidung herein. Ja, der Mann mit goldenem Ring soll einen besonders Reichen darstellen. Also hier erzählt jetzt Jakobus eine hypothetische Geschichte, die aber jetzt nicht so weit entfernt ist, weil sie vielleicht auch vorgekommen ist. Und neben dem geschilderten Reichen steht nun ein Armer mit zerlumpter Kleidung. Also hier wird auch so die soziale Spannung einmal aufgeleuchtet. So, ja, es gibt Reiche, es gibt auch Arme in der Gemeinde. Und dann fährt Jakobus fort in Vers 3 mit dieser Beispielerzählung und sagt, wie diese Personen behandelt werden. Ja, ich für den Reichen, hier ist ein bequemer Platz für den Abend. Hey, setz dich mal, bleib dort drüben stehen oder setz dich zu meinem Fußschemel auf den Boden. Das heißt, der Reiche bekommt jetzt hier in diesem Text ganz starke Aufmerksamkeit von der Gemeinde oder von diesem Platzeinweiser, von dem Leiter der Gemeinde. Und es wird sich um ihn gekümmert. Ja, hier ist ein bequemer Platz. Hey, sitzt ihr bequem? Ich meine, sorry Bank, ne? Es ist jetzt nicht unbarmherzig, aber nein. Also, weißt du, wo man ja so bewusst sagt, hey, guck mal, hier ist unser bester Platz, komm, setz dich doch mal dahin. Ich meine, haben wir jetzt ja hier nicht, ne? Aber stell dir vor, wir hätten hier so einen Sitz mit Massage und so weiter. Wen würdest du da hinschicken? Dich selbst? Aber wo gab es einen guten Platz damals in der Synagoge, ja? Also damals gab es auch Sitzplätze in den Synagogen. Es gab so Ehrenplätze, das lesen wir auch in den Evangelien immer wieder. Und wahrscheinlich denkt Jakobus an einen solchen Ehrenplatz, ja? Zum Beispiel so Bänke an den Seitenwänden des Raumes oder auch so Lehnstühle mit Seiten- und Rückenlehne. Weil damit ist der Reiche so ein bisschen diesem Getümmel und manchen Gerüchen entzogen. Also wenn er so einen Ehrenplatz bekommt, dann ist er weiter weg von den ganzen Gerüchen, die dann auch damals vielleicht deutlich mehr da waren. Und man gibt ihm halt sichtbar auch so einen Platz und wird sichtbar geehrt. Ja? Es wird offensichtlich, dass diese Person geehrt wird. Aber was passiert mit den Armen? Ja, ich meine, das Gute ist, er wird nicht übersehen in dieser Geschichte, in dieser Beispielgeschichte. Er erfährt auch Aufmerksamkeit und er bekommt auch eine Platzanweisung, aber hey, bleib du dort drüben stehen. Okay, also diese Gottesdienste damals in den Synagogen, die waren jetzt auch nicht nur so eine halbe Stunde. Ja, also 2 Stunden stehen. So ein Stehplatz war eine Zumutung, ja. Ich weiß, ich wäre auf ganz vielen Jugendevents, okay. Bei Jugendevents ist ja meist auch dann so ein Stehplatz. Aber was mich richtig nervt, ist ja, wenn man sich dann hinsetzen muss. Und dann sitzt du halt so richtig mit verschränkten Beinen so. Und auf Dauer nervt es, der Prediger predigt auch deutlich länger, als es vielleicht gut wäre. Und dann tun dir deine Beine weh, ja. Kennt das jemand so auf Events, wenn man sich so hinsetzen muss? Das ist so nervig. Und weißt du, so ein bisschen so einen Platz zu bekommen, so wo du es tut alles weh und es ist hier überhaupt nicht bequem und ich kann mich gar nicht konzentrieren und so weiter. Also es war jetzt nicht irgendwie schön, ja? Oder hier wird jetzt nicht nur der Stehplatz angeboten, sondern auch, es wird nicht besser. Wenn du nicht stehen möchtest, dann komm auch zu meinen Füßen, ja? Zu meinen Fußschemel, ja? Das Schemel dient zum Aufstellen der Füße. Das heißt, da sitzt jemand, hat so einen Fußaufsteller, stellt seine Füße drauf und sagt, hey, setz dich doch daneben, unten, neben meinen Füßen. Ja, ich will gar nicht wissen, wie es da gestunken hat. Ja, von den Sandalen, wo es getrieft hat, ja? Es war auch immer sandig und warm und so weiter. Also, ich meine, wir können es uns vielleicht nicht so gut vorstellen, aber ich hoffe, ihr habt so ein bisschen ein Bild bekommen. Das ist jetzt nicht nur so, ja, unterschiedliche Plätze und ist nicht so schlimm. Das war auch schon ganz klar eine Bevorzugung. Und so stehen sich in Vers 3 wirklich zwei Welten gegenüber. Und dann sagt ja auch Jakobus, messt ihr da nicht in euren eigenen Reihen mit zweierlei Maß und macht euch damit nicht zu Richtern, ja, die sich von verwerflichen Überlegungen leiten lassen. Das heißt, hier spricht ja Jakobus nochmal diesen Platzanweiser an. In der Regel war es auch der Leiter der Gottesdienste. Und hält so einen Spiegel vor und sagt so, hey, obwohl ihr ja Christen seid, wie er es im ersten Vers gesagt hat, ja, ihr glaubt ja alle an Jesus Christus, obwohl ihr Christen seid, seid ihr keine Täter des Wortes. Also ihr tut nicht das, was eigentlich christlich ist, sondern ihr folgt euren eigenen Einschätzung. Ihr lasst euch von verwerflichen Überlegungen, bösen Gedanken leiten. Jetzt kann man ja auch denken, Jakobus, komm, also in Jugendsprache würde man sagen, chill mal, okay? So ist es echt doch nur ein Platz, nein. Wir gehen ja mal nochmal gleich weiter. Es gibt ja auch umgekehrt, also vielleicht heutzutage kann man ja auch umgekehrt das Ganze, die ganze Geschichte nehmen, ja. Eine Person, die vielleicht fein gekleidet ist, wird beurteilt und schlecht behandelt. Vielleicht im Gegensatz zu einer normal gekleideten Person. Zum Beispiel hast du, also sieh ihn dir an, er ist angezogen, als würde er sich etwas Besonderes halten. Also man kann es ja auch umdrehen, vielleicht in unserer heutigen Gesellschaft, wo man einfach beurteilt, einfach nur, wenn man etwas ansieht. So reich oder arm, unbekannt oder bekannt, die Menschen brauchen Jesus. Menschen brauchen Jesus. Und in Jakobus 1, 9 bis 10, also Kapitel vorher, geht Jakobus nur kurz auf diese Thematik des Armen und Reichen ein. Ich möchte das nur mal voranstellen, weil es mal vielleicht wichtig ist. Jakobus 1, 9 bis 10, wer wenig hat, also die Armen, und wenig gilt, soll sich freuen, weil er bei Gott viel gilt. Und wer viel hat und angesehen ist, soll demütig und bescheiden sein, denn auch er wird vergehen wie eine Blume auf dem Feld. Das heißt, die Armen sollen sich darüber freuen, dass sie von Gott hoch angesehen sind, während die Reichen schön demütig bleiben sollen, damit sie sich nicht etwas einbilden und denken, dass sie halt überall bevorzugt werden müssen auch. Es gibt also gottesfürchtige Arme und Reiche. Es gibt aber auch gottlose Arme und Reiche. Also es geht gar nicht darum, ob man etwas besitzt. Es geht darum, ob der Besitz dich hat oder ob Jesus dich hat, wenn man das nochmal weiterspielen möchte. Das heißt, es geht hier gar nicht um Sitzordnung und nicht um das Thema Reich oder Arm, sondern Jakobus zielt auf unsere Herzen ab. Und das ist ein Problem für unser Herz, glaube ich, wenn wir bestimmte Menschen aufgrund äußerer und vorübergehender Faktoren höher stellen. Wenn wir sagen, hey, weil du so bist, bevorzuge ich dich jetzt und ich behandle dich viel besser als eine andere Person. Wir gehen mal weiter. Vers 5. Hört, meine lieben Geschwister, hat Gott nicht gerade die in den Augen dieser Welt arm sind, dazu erwählt, durch den Glauben reich zu werden? Hat er nicht gerade sie zu Erben seines Reiches bestimmt, zu Erben des Reiches, dass er denen zugesagt hat, die ihn lieben? Muss man nochmal vielleicht kurz drauf schauen. Also mit diesem Vers verlässt Jakobus seine Beispielerzählung und er tritt so eine allgemeine Ausführung hinein. Ja? Also in den nächsten Versen jetzt beschreibt er, wie diese Beispielgeschichte jetzt auch übertragbar ist. So dass das Thema Gott und die Armen, es ist ein unerschöpfliches Thema im Wort Gottes. Das ist sehr komplex, da kann man viel zu sagen. Ja, Gott und auch der Bezug zu Armen. Aber es geht um zwei Merkmale vor allem, wenn wir das Thema Gott und auch das Thema die Armen nehmen. Ja, Gott wendet sich gerade denen zu, die benachteiligt oder gar verachtet sind. Das ist ein Fakt. Gott hat eine Barmherzigkeit für diese Menschen, okay? Aber Gott hat auch, oder Gott wendet sich auch denen zu, die gerade als Benachteiligte ihre Hoffnung auf ihn setzen. Also es geht jetzt nicht nur darum zu sagen, wenn du arm bist, dann hat Gott nur Erbarmen. Der Aspekt des Glaubens ist Gott auch wichtig, auch bei Armen. Ja? Sonst wäre es ja einfach nur so eine soziologische Klasse. Und Gott ist es wichtig, natürlich Barmherzigkeit zu üben und auch zu zeigen. Aber ihm ist es auch wichtig, dass selbst auch die, die wenig haben, zum Glauben kommen. Dass sie auch Jesus kennen, wenn wir es mal für uns sprechen. Kommt hier die Freiheitszuwendung der Gnade Gottes zum Ausdruck. Ja, wir lesen ja hier, habe ich nicht gerade die, die in Augen dieser Welt arm sind, erwählt? Also hier kommt so eine Zuwendung Gottes zu diesen Armen. Aber er sagt ja auch gleichzeitig, die ihn lieben. Also diejenigen, die Gottes Gnade auch annehmen, die erfahren diese Zuwendung Gottes. Ja, Jakobus hat ja, wie gesagt, die Bergpredigt ja vor Augen gehabt. Er hat ganz viel daraus genommen und da haben wir ja auch, glücklich sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind. Denn ihnen gehört sein Himmelsreich. Also, Jakobus wusste darum, dass in dieser Gemeinde viele arme Menschen Jesus als den Retter angenommen haben. Und er ermutigt sie auch nochmal und sagt, hey, Gott hat euch erwählt. Ihr seid reich in Jesus. Es ist nicht immer einfach, wenn man im Leben steht und man hat nicht viel, man muss irgendwie klarkommen. Aber es ist ja immer unsere Hoffnung, dass Jesus immer genug ist für unser Leben. Okay? In jeder Lebenslage ist es ja immer eine Einladung Gottes, hey, komm zu mir, ich bin ja genug für dich. Ich sorge für dich. Und so ermutigt hier Jakobus auch nochmal speziell die Armen. Und die meisten frühen Christen waren relativ arm, weil sie unter anderem von Verfolgung finanzielle Verluste erlitten. Das heißt, Menschen wurden verfolgt, Christen wurden verfolgt und es ist ganz, ganz viel, was passiert ist, dass sie finanziell nicht mehr so gut aufgestellt waren. So ist es hier eine Ermutigung. Wenn Jakobus schreibt, dass Gott diese Armen auserwählt hat, um reich im Glauben zu sein, dann will er damit nicht sagen, dass Armut ein Mittel zur Erlösung ist und dass die Reichen davon ausgeschlossen sind. Das ist hier nicht Thema, okay? Man kann ja recht schnell so dieses Feindbild entwickeln, die Reichen sind die schlimm, so, ne? Natürlich, die Bibel hat da was zu sagen, aber grundsätzlich ist es nicht, dass Armsein, dass es der Weg ist zur Erlösung hier und das ist der Weg zur Erwählung. Es ist nur Gottes Barmherzigkeit, die sichtbar wird, weil er mitleidet. So, Gott ist auf der Seite der Armen, nicht weil sie arm sind, sondern weil sie auf ihn hören und dem Reich Gottes nahe sind. Die Armen sind, die Armen im Geiste sind die Gesegneten Gottes, weil sie sich in ihrer Not an Gott wenden. Wenn du nicht viel hast, dann wendest du dich eher an Gott, als wenn du viel hast. Und dann probierst du erstmal alles aus, was du hast, um klarzukommen. Deswegen ist es ja immer auch eine Balance, wenn wir genug haben, wenn wir auch reich sind, wenn wir genug haben, dass wir das nicht als unseren Gottesersatz haben. Ja, es ist auch eine Einladung an uns, dass wir geistig arm werden, wie es in diesem Bergpredigt heißt, damit wir Gott suchen und reich werden in Gott. Und so Gottes Wunsch an uns ist, den Menschen als Menschen zu behandeln. Seid ihr noch da? Gottes Wunsch an uns ist, dass wir den Menschen auch als Menschen behandeln, dass wir die Menschen als Menschen behandeln. Wenn wir die Menschen so sehen, wie sie sind, sind wir weder bestürzt noch beeindruckt von der Anwesenheit, ob sie jetzt reich sind oder arm sind. Wenn wir die Menschen sehen wollen, wie Jesus sie sieht, wie Christus sie sieht, wie Gott sie sieht. Ja, weil am Ende des Lebens sind sie weder reich noch arm, weil wir nichts Irdisches mitnehmen. Das heißt, es ist immer auch eine Einladung zu sagen, Gott, wie siehst du Menschen? Und uns nicht davon abhängig machen, wie sie leben, was sie haben. Weil wenn man Barmherzigkeit übt, wenn man sagt, ich helfe hier oder ich helfe den Armen, dann ist es ja immer so ein Ungleichgewicht von, da ist ein Hilfsbedürftiger und hier ist ein Hilfegebender. Das heißt, da ist eigentlich so eine Ungleichheit da, was ja erstmal okay ist. Wenn jemand in Not ist, dann will man ja helfen. Und oftmals haben wir ja diese Brille auf, okay, wenn ich helfe, dann ist da ein Hilfsbedürftiger und da ist ein Helfer und eine Helferin. Und dann versucht man ja quasi dem Hilfsbedürftigen was zu geben. Aber eigentlich ist die Gemeinsamkeit darin, dass wir alle Geschöpfe Gottes sind. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Das heißt, wenn wir Menschen helfen, dann sollen wir auf eine Ebene kommen, die uns ja gleichstellt. Und wo sind wir gleich? Wo sind wir alle gleich? Wir sind alles Geschöpfe Gottes. Das heißt, Gott lädt uns immer ein, zu sagen, hey, wenn du Menschen behandeln willst wie Menschen, geh auf diese Stufe, auf diese Augenhöhe, dass du weißt, diese Person ist von Gott gemacht. Das Ebenbild Gottes. Genauso wie ich. Und du kommst auf eine Ebene, wo du nicht mehr diese Ungleichheit auch vielleicht ausnutzt. Deswegen, diese Gemeinsamkeit, die wir haben, ist, dass wir von Gott gemacht sind, dass wir eine Ebenbildlichkeit haben. Und Jakobus fährt fort und gibt uns ein paar mehr Informationen zu seinen Aussagen. Doch was macht ihr? Ihr behandelt den Armen geringschätzig. Sind es denn nicht die Reichen, die euch unterdrücken und euch sogar vor die Gerichte schleppen? Ja, sind es nicht die Reichen, die euch ausbeuten? Sind es nicht diejenigen, die euch vor Gericht zerren? So, wie gesagt, reich sein ist nirgends im Alten Testament verwerflich oder eine Sünde. Aber es gibt ganz viele Aussagen von Propheten und Weisheitslehrern, die sagen, Reichtum kann immer zu etwas führen. Ja, es kann vergötzt werden, es kann auch mit ganz viel Macht einhergehen, wo man das auch häufig missbraucht. Und so haben damals auch viele Machthaber ihre Macht gegen Christen der Gemeinde eingesetzt. Ja, zum Beispiel, wenn jetzt Juden messianisch wurden, wenn sie an Jesus geglaubt haben, dann wurden sie aus der Synagoge ausgeschlossen. Das heißt, sie haben auch keinen Schutz mehr genossen in der Synagoge, waren eigentlich auf sich allein gestellt oder in der Gemeinde und hatten nicht mehr diesen Schutz von diesen jüdischen Synagogen. Sondern waren es ja christliche Juden, also messianische Juden. Und so wurden sie dann von Machthabern weiter ausgebeutet, vielleicht auch vor Gericht gezogen, vielleicht auch zu Unrecht, damit sie einfach nur einem Prozess unterliegen, damit sie auch vielleicht Schulden machen und diese Schulden sogar dann abbezahlen müssen und so weiter. Also ganz, ganz viel, wo auch Christen ausgebeutet wurden. Und dann lesen wir weiter, und sind es nicht die Reichen, die den wunderbaren Namen unseres Herrn verhöhnen, der über euch ausgerufen worden ist? Ja, also es ist so eine Situation, wo damals vor allem, wo Christen verfolgt wurden, arm waren und vielleicht sitzt du abends in irgendwie so einer Gaststätte und dann hörst du noch irgendwie von einem Nachbartisch so, oh, das sind diese Christen, oh, die folgen diesem Jesus nach, der gekreuzigt wurde. Wie lächerlich ist das denn? Also es ist jetzt nur eine Interpretation, okay, aber einfach dieses Verhöhnen, wo Christen ganz viel erleiden müssen, jetzt nicht nur physisch, nicht nur materiell, sondern auch für ihre Seele. Ja, das ist auch nicht angenehm. Das heißt, vor allem die Reichen haben es damals so gelebt und ausgeübt. Und deswegen, es geht jetzt hier nicht darum, diese schrecklichen reichen Leute zu verachten. Es geht eigentlich darum, dass wir eine veränderte Sichtweise bekommen. Warum bist du so beeindruckt von Menschen, die vielleicht offensichtlich weit von Gott entfernt sind? Also, dass wir eine Sichtweise entwickeln, die Gott uns schenkt. Ich möchte in den letzten Vers auch hineingehen. Nun, wenn ihr euch wirklich nach dem königlichen Gesetz richtet, wie es in der Schrift niedergelegt ist, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst, dann handelt ihr gut und richtig. Doch wenn ihr Rang und Ansehen eines Menschen zum Kriterium dafür macht, wie ihr mit ihm umgeht, begeht ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz als Gesetzesübertreter überführt. Und ihr wisst, wer das ganze Gesetz befolgt, aber gegen ein einziges Gebot verstößt, macht sich damit am ganzen Gesetz mit all seinen Geboten schuldig. Denn derselbe, der gesagt hat, du sollst nicht die Ehe brechen, hat auch gesagt, du sollst keinen Mord begehen. Bei jedem einzelnen Verstoß gegen ein Gebot verstößt du also gegen das Gesetz als Ganzes. Du kannst einen Mord nicht damit aufwiegen, dass du keinen Ehebruch begehst. Also hier führt Jakobus jetzt ein Hauptargument vor, warum es falsch ist, jemanden zu bevorzugen. Denn wenn du jemanden bevorzugst, verstößt du gegen das Gesetz der Liebe, das königliche Gesetz, das Gesetz von Christus. Jakobus spricht davon, Menschen so zu behandeln, wie Christus sie behandeln würde. Und du brichst jetzt nicht nur das Gesetz auf der Ebene des Tuns, der Tat, sondern du brichst auch auf der Ebene des Herzens. Das ist ja immer auch eine Herzensgeschichte. Also weil hier sagt der Jakobus, das sind meine Worte, wenn du keinen Ehebruch begehst, aber einen Mord begehst, bist du ein Gesetzesbrecher. was meint Jakobus hier? Ich meine, er bezieht sich ja hier auch auf das, was Jesus ja gelehrt hat. Matthäus 22, 37 bis 40. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ein weiteres ist genauso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also wir müssen denen auf den Grund gehen und sagen, hey, dass dieses Gebot ja eins der wichtigsten Gebote ist. Das größte Gebot, ja, was Jesus hier so nennt, für uns. Den Nächsten zu lieben und Jesus erfüllt ja die Propheten und das Wort. Und er legt sie ja nochmal aus in der Bergpredigt. Also Jesus prägte ja auch mit seiner Lehre, wie wir diese Gebote nehmen sollen für uns, die wir im neuen Bund leben, die wir jetzt mit Jesus leben, wie wir diese alten testamentlichen Gesetze verstehen können. Das ist immer, wenn wir auch Jesus anschauen, wie er es gelebt hat und wie Jakobus das jetzt hier beschreibt. Das heißt, Jesus nimmt dieses königliche Liebesgebot, ja, die Liebe zu Gott und die Liebe zu dem anderen und macht daraus mehr als nur eine Einheiten, als das Einhalten äußerer Regeln. Das heißt, Jesus geht es nicht darum zu sagen, jetzt liebt. Ja, Hauptsache, ihr liebt Menschen und ihr tut was Gutes. Naja, Jesus geht es immer darum, zu sagen, was passiert hier drin? Was passiert hier drin? Denn wir lesen in der Bergpredigt auch Folgendes, jetzt mal zu diesen beiden Beispielen, die Jakobus hier nennt. Ja? Hier sagt Jesus, man hat euch gelehrt, dass unseren Vorfahren geboten wurde, du sollst nicht töten. Wer einen Mord begeht, wird verurteilt. Ich aber sage, ne, Jesus, schon der nur zornig auf jemand ist, wird verurteilt. Das heißt, die Ebene des Tuns ist auch da, aber Jesus fügt eine Ebene hinzu, es ist die Ebene des Herzens. Oder auch bei dem Ehebruch. Man hat euch gelehrt, dass geboten wurde, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage, wer eine Frau auch nur mit einem Blick voller Begierde ansieht, hat im Herzen schon mit ihr die Ehe gebrochen. Also Jesus verschärft ja die Sachen und er bringt eine Ebene hinein, die ja so extrem wertvoll und wichtig ist, dass wir hier im Herzen anfangen. Und ich will sagen, Bevorzugung und Menschen beurteilen, auch verurteilen, fängt immer hier an. Deswegen ist es Jesus immer wichtig, dass wir hier im Herzen anfangen, dass es hier schon klar ist, wo bin ich hier, wo stehe ich hier? Was macht das mit meinem Herzen? Ja, nur weil ich es äußerlich nicht tue, bedeutet es nicht, dass es hier im Herzen nicht ist. Okay? Da ist Jesus schon ziemlich scharf, finde ich. Und er hatte schon auch einen Anspruch, irgendwie zu sagen, hey, du tust es vielleicht äußerlich nicht, aber wie sieht's denn da drin aus? Deswegen setzt Jesus immer hier an, im Herzen. Gott interessiert sich für das Herz. Und jetzt denkst du vielleicht, ja, das Bevorzugen ist ja eine Kleinigkeit, das ist ja nicht so schlimm, vielleicht wie jetzt Morden und Ehebruch so. Hey, wir lesen hier ganz klar im Wort, wenn du ein Gesetz übertretest, oder ein Gebot übertretest, hast du das Gesetz übertreten. Du kannst es nicht aufwiegen und sagen, das war nicht so schlimm, es gibt schlimmere Sachen, sondern die Konsequenz ist da. Und hier lesen wir auch, er hat gesagt, und es nicht nur, es steht geschrieben, Jakobus sagt hier, er hat gesagt. Das heißt, es sind Weisungen Gottes, die für uns aufgeschrieben sind. Das ist Wort Gottes, wo der Wille Gottes sichtbar wird, wo wir die Bibel nehmen dürfen, aufsaugen dürfen, uns ernähren dürfen mit den Weisungen Gottes, mit den Geboten Gottes, dass wir verstehen dürfen, was ist der Wille Gottes. Und ich würde sagen, das Wort Gottes hat Autorität. Ja, das Wort Gottes darf Autorität haben in deinem Leben, das darf Wahrheit hineinsprechen, darf dich überführen durch den Heiligen Geist, der es lebendig macht. Das heißt, das Gesetz Gottes, das in Liebe Gott, Liebe andere zusammengefasst ist, kommt von Gott selbst. Es spiegelt seinen Willen und seine Wege wider und so ist es, wenn wir das Gesetz Gottes übertreten, dann bedeutet es, dass wir in unserem Herzen und in unserem Leben uns von Gott entfernen. Das heißt, wenn du anfängst, auch in diesen vermeintlich Kleinigkeiten zu sagen, es ist nicht so schlimm, ist es immer ein Step, immer ein Schritt weg von Gott. Es ist immer ein Schritt weg von Gott. Und du kannst dich daran gewöhnen, diese kleinen Sachen immer wieder zu machen. Du kannst dich auch daran gewöhnen, zu sagen, das ist okay. Aber ich will dir sagen, hey, dass du dich Gott annäherst, indem du sagst, Gott, ich gebe dir mein Leben hier, ich überprüfe mein Herz, da ist nicht alles in Ordnung. Gott, mach mich neu. Ich möchte näher zu dir. Und das ist die Einladung auch von Jakobus in diesem Abschnitt, dass wir wirklich hier anfangen, auch bei diesem Thema, wenn es um Menschen geht, wie wir Menschen behandeln. Und so lesen wir die letzten zwei Verse von diesem Abschnitt. Redet und handelt so wie es dem Gesetz der Freiheit entspricht, dem Gesetz, nach dem ihr einmal gerichtet werdet. Denn im Gericht gibt es kein Erbarmen mit dem, der selbst kein Erbarmen kannte. Doch wer barmherzig war, bei dem triumphiert die Barmherzigkeit über das Gericht. Er wird nicht verurteilt werden. Das sind teilweise auch vielleicht schwierige Aussagen. Aber hier lesen wir ja erstmal, dass Jakobus schreibt, redet und handelt. Ja, also es ist immer auch, tut es jetzt, tut es heute, redet und handelt heute, in der Gegenwart. Und wir werden danach beurteilt, wie unser Leben mit dem Willen Gottes übereinstimmt, der ja in der Lehre von Jesus Ausdruck gewinnt. So, wir werden danach beurteilt, wie unser Leben mit dem Willen Gottes übereinstimmt. Aber das wäre jetzt eine schlechte Nachricht, wenn es die ganze Geschichte wäre, ja. Weil stell dir vor, du wirst danach beurteilt werden, wie du wirklich lebst und was in deinem Herzen sogar vorgestellt. Stell dir vor, das würde Gott auch noch hinzunehmen in seiner Beurteilung. Natürlich schaffen wir das nicht. Natürlich schafft keiner von uns da, dieses perfekte Leben zu leben. Und immer barmherzig sein, immer wirklich auf dieser Spur des Willen Gottes zu sein. Und das ist, unser Verhalten ist nicht die Grundlage für Gottes Urteil über unser Leben. Hey, Gott sei Dank, okay. Gott sei Dank ist nicht unser Verhalten entscheidend für unsere Erlösung. Sondern unser Verhalten wird immer hinter Gottes Maßstab zurückbleiben, weil wir das nicht schaffen. Nur Christus, nur Jesus, ja, dessen Gerechtigkeit uns zugerechnet wird, hat diese Norm erfüllt. Es ist Jesus, der uns die Gerechtigkeit schenkt, wenn wir an ihn glauben, weil er es erfüllt hat, weil wir mit ihm in diesem Gesetz der Freiheit, wie es hier Jakobus schreibt, leben dürfen. Ja. So, Gott hat uns das Gesetz der Freiheit gegeben und wir haben diese Aufgabe und wir haben auch diese Kraft und auch diese Möglichkeiten, es zu befolgen. Wir sind jetzt in der Lage, mit Jesus Menschen so zu sehen, wie Gott sie sieht. Immer mehr. Vielleicht stehst du noch ganz am Anfang von der Reise. Vielleicht bist du ganz stark darin gefangen, dass du Menschen verurteilst. Ich würde sagen, geh mit Jesus und er holt dich da raus, okay? Weil da hast du die Kraft. Jesus hat es erfüllt und du kannst mit Jesus diesen Punkt bearbeiten und da Jesus ähnlicher werden und Menschen so sehen. Und wir lesen hier ganz, ganz schön, am Ende siegt die Barmherzigkeit über das Gericht. Also ich will auch nicht jetzt versäumen zu sagen, dass sowohl bei Paulus, bei Jakobus, auch bei Jesus, unsere Taten werden vor Gott sichtbar sein. Wir müssen schon auch unsere Taten, die wir hier auf der Erde tun, auch rechtfertigen, wie auch immer das aussieht. Ja? Und trotzdem, unsere Erlösung hängt ja nicht daran. Unsere Erlösung ist in Christus allein und durch unseren Glauben. Und trotzdem ist es entscheidend, dass wir auf dieser Welt barmherzig sind, weil darin ja das sichtbar wird, woran wir glauben, ja, die Predigt von Nikolaus, dass wir Barmherzigkeit Gottes sichtbar machen, indem wir barmherzig sind, indem wir unseren Glauben ausdrücken in dieser Form. Und ich möchte diesen Abschnitt eigentlich so nehmen mit den letzten Versen, diese drei Verse, die ich als Zusammenfassung nehmen möchte, kannst gerne eine weiterklicken. Also 1, 4, 12, diese drei Verse beschreiben, was der Abschnitt hergibt und was du vielleicht jetzt nochmal praktisch für dich mitnehmen kannst. Das erste ist, die Liebe zu Gott wird sich immer darin zeigen, wie wir andere behandeln. Ja, in diesem ersten Vers geht es darum, nicht das Ansehen dafür zu nehmen, sondern dass wir die Liebe Gottes darin zeigen, dass wir Menschen nicht bevorzugen. Beurteilen wir Menschen nach ihrem Aussehen, beurteilen wir Menschen nach ihren Errungenschaften, beurteilen wir Menschen nach ihrer Herkunft, beurteilen wir Menschen nach ihren Interessen. Wo kannst du wachsen? Wo kannst du Jesus ähnlicher werden? Liebe zu Gott wird sich immer darin zeigen, wie wir andere behandeln. Das Zweite ist, es ist mehr als Äußerlichkeiten. Es ist eine Frage des Zustands unserer Herzen. Was geht hier vor? Ja, wo richten wir? Und das fängt hier an. Ich will dir Mut machen, fang immer hier an. Fang immer hier an. Es startet hier im Herzen. Und das Dritte ist, Christus in uns, wenn Jesus in uns lebt, wenn du Jesus nachfolgst und du bist Kind Gottes und der Heilige Geist wohnt in dir, dann wird Jesus in uns unsere Worte und Taten verändern, damit wir Gottes Barmherzigkeit weitergeben. Herr, ich wünsche mir, dass mein Leben sprudelt voll von Barmherzigkeit. Ja? Ich wünsche mir, dass mein Leben davon gekennzeichnet ist, dass ich barmherzig bin mit Menschen, dass ich nicht Menschen bevorzuge, wie sie aussehen, was sie erreicht haben, sondern dass ich sie mit Gottes Blick sehe, ja, mit Gottes Herzen, mit Gottes Augen. Und die Band kann gerne nach vorne kommen und möchte abschließen mit einem Psalm, einem Vers aus einem Psalm 119, Vers 32. Und da heißt es, ohne zu zögern will ich den Weg gehen, den deine Gebote weisen. Denn du machst mein Herz dazu bereit. Das heißt, wenn du heute hier bist und sagst, boah, Stefan, ich bin gar nicht bereit für sowas. Ich will das gar nicht. Ich will einfach so weitermachen, weil ich hab so meine Vorstellungen, ich habe so meine Vorlieben und so weiter. Hey, wenn du sagst, das fällt dir richtig schwer, dann vertrau doch diesem Vers, dass Gott dein Herz bereit macht. Dass du seinen Geboten, seinen Weisungen, seinen Willen folgst, dass du es gerne machst, dass du erlebst, wie ein Segen darin liegt, wenn wir mit ihm verbunden sind und das tun, was er tun will. Hey, ich möchte uns konkret einladen. Ich weiß nicht, vielleicht geht es auch nur mir so, vielleicht ist es auch eine Predigt für mich, okay? Aber ich möchte uns einladen, dass wir... Ich möchte uns einladen, dass wir gleich Buße tun, okay? Da wo du bist, ich will gleich ein Gebet sprechen, aber ich möchte Buße tun für Momente, wo ich Menschen bevorzugt habe, wo ich Menschen vielleicht nicht gut behandelt habe, weil ich sie in eine Schublade gepackt habe, weil ich sie irgendwie vielleicht anders behandeln wollte, weil sie nicht irgendwie meinem Persönlichkeit in Sprache, wie auch immer. Ich möchte Buße tun, wo ich Menschen, und so heißt es auch in einer Übersetzung, wo ich Menschen der Ehre entraubt habe, weil ich sie anders behandelt habe. Ich glaube, es fängt immer damit an, dass wir umkehren. Ja? Bei so einer Predigtreihe, wo es ganz praktisch um das Leben geht als Christ. Hey, ich glaube, da steckt so viel drin in der Jakobus-Reihe. Aber ich wollte ehrlich sein, ich will sagen, hey, ich bin ein Mensch, der Menschen bevorzugt. Und ich will das nicht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich will das nicht. Deswegen, ein Schritt ist Buße tun. Ein zweiter Schritt ist, sich für Gottes Gnade öffnen. Sagen, Gott, komm mit deiner Barmherzigkeit, komm mit deiner Liebe ganz neu auf mein Leben, weil es fängt immer bei Gottes Barmherzigkeit an für uns. Gottes Barmherzigkeit war immer zuerst da für unser Leben. Das heißt, dass du heute hier stehst und hier sitzt und an Jesus glaubst, war aufgrund dessen, dass Gott barmherzig war mit dir. Ja? Dass Gott barmherzig war mit dir. Deswegen, wenn du sagst, Gott, ich fühle mich so weit weg von dir, dann ist es vielleicht heute dieser Schritt zu sagen, Gott, hier stehe ich. Komm mit deiner Gnade, mit deiner Liebe, ich brauche es ganz neu. Vielleicht ist ein Schritt für dich, dass du für ein weiches Herz betest. Dass du ein weiches Herz bekommst für Menschen. Und vielleicht ist auch ein Schritt, dass du einfach Dinge tust, wenn du merkst, da begegnest du Menschen. Dass du ihnen wohl tust, dass du ihnen Gutes tust, dass du sie gut behandelst, wie Gott sie behandelt. Komm, wenn du magst, steh gerne auf, wenn es möglich ist. Wie gesagt, es ist etwas, was mich bewegt, okay? Vielleicht stehst du auch an diesem Punkt und vielleicht ist es auch für dich etwas, was sagt, hey Stefan, ich stehe auch an diesem Punkt. Ich habe Menschen auch nicht immer gut behandelt. Ich habe die auch unterschiedlich behandelt. Und ich will sagen, hey, wir dürfen das hier in der Gemeinde anfangen, dass wir hier in der Gemeinde Menschen nicht bevorzugen, okay? dass wir hier in dieser Gemeinde anfangen, Menschen so zu sehen, wie Gott sie sieht, dass wir anfangen, Menschen hier so zu lieben, wie Gott sie liebt. Es ist nicht immer easy, aber wir dürfen das lernen. Wir dürfen auf Gottes Kraft hoffen. Wir dürfen erleben, wie sein Geist uns da immer wieder auch befähigt. Weil es ein Gesetz der Freiheit ist. Es ist kein Gesetz der Sklaverei. Es ist ein Gesetz der Freiheit in Christus. Es führt immer auch zur Freiheit. Und so, Vater im Himmel, möchte ich um Vergebung bitten für meine und Momente, wo ich Menschen nicht gut behandelt habe. Wo ich Menschen auch schon im Herzen bevorzugt habe. Wo ich Menschen schon im Herzen irgendwie abgestempelt habe. Wo ich Menschen schon in meinem Herzen irgendwie eine Schublade gepackt habe. Gott, es tut mir leid. Gott, ich will das nicht, Gott. Ich will, dass ich Menschen liebe, so wie du sie liebst. Ich will, dass ich Menschen sehe, so wie du sie siehst. Jesus, ich möchte, dass du mir die Kraft gibst dafür, immer wieder aufs Neue. Da, wo ich in meine Menschlichkeit hineinfalle, auch vielleicht in meine menschliche Natur, Gott, ich bete, dass dein Geist, deine Stimme lauter spricht. Und dass ich die Stimme von dir höre, die sagt, Stefan, pass auf. Stefan, hier ist die Person, da kannst du gerade jetzt mal hingehen. Stefan, hier kannst du helfen, hier kannst du da sein, hier kannst du dich den Menschen zuwenden. Gott, ich bete, dass ich diese Stimme höre, immer mehr. Und Jesus, es ist deine Güte, Vater, es ist deine Barmherzigkeit, dass wir hier stehen dürfen, dass wir hier sind und dass wir Kinder Gottes sein dürfen. Gott, du bist uns auch auf Augenhöhe gekommen, weil du deinen Sohn gesandt hast und hast gesagt, hey, ich will dich, ich will barmherzig sein, ich habe Erbarmen mit dir. Aus purer Liebe, Gott, hast du dich hingegeben für uns, damit wir heute hier sind und einen Gottesdienst feiern dürfen und Jesus deinen Namen groß machen dürfen, erleben dürfen, wie du in unser Leben hineinsprichst. Was für ein Geschenk, was für eine Barmherzigkeit, die von deinem Thron aus fließt in unsere Mitte hinein. Ich möchte dich fragen, wenn du heute hier bist und sagst, Stefan, ich möchte auch dabei sein. Ich möchte auch heute sagen, Gott, es tut mir leid. Gott, es tut mir leid für dich, für meine Verfehlung. Es tut mir leid für meine Verfehlung in diesem Bereich. Hey, wenn du so mutig bist, komm, heb deine Hand, okay? Das ist auch ein Zeichen des Ausdrucks, dass du sagst, Gott, ich meine es auch ernst. Ich möchte es dir sagen. Ich möchte sagen, Gott, es tut mir leid. Komm, wenn du hier bist, dann mach es gerne. Hab keine Angst davor. Jesus, danke für diesen heiligen Moment. Danke, dass du treu bist. Und Jesus, ich bete, dass du gerade bei den Personen, die sich dafür auch so bewusst nochmal öffnen, dass du gerade hineinkommst, Gott, dass du mit deiner Liebe kommst, dass du sie auffüllst. Gott, dass du sie erfüllst mit deinem Geist und dass Gott ab heute, Gott, auch so ein neues Kapitel beginnt. Dass wir ab heute, Gott, Menschen ein Stück weit mehr lieben wie du. Dass wir heute Menschen so sehen wie du. Oh, danke, Jesus. Danke für deine Gnade und deine Barmherzigkeit. Gott, wir ehren deinen Namen. Wir machen dich groß. Komm, lass uns doch unsere Stimme heben, unseren Gott groß machen. Jesus, wir ehren dich und deinen wunderbaren Namen an diesem Morgen. Weil du König bist, weil du regierst, Gott. Weil du barmherzig warst, Gott. Allen Menschen gegenüber, Gott. Du hast keinen Menschen bevorzugt, Gott. Jeder Einzelne von uns hier in diesem Raum, Gott, erfährt Barmherzigkeit, kann Barmherzigkeit empfangen im Glauben. Wenn wir es annehmen, Gott, erfahren wir diese Barmherzigkeit für unser Leben ganz persönlich, Gott. Es ist persönlich, Gott, aber es ist auch nicht privat, weil wir hier gemeinsam stehen, Gott, und weil wir gemeinsam dich suchen, Herr. Und komm mit deiner Gnade ganz neu, Gott, mit deiner Liebe ganz neu in unsere Mitte hinein und lass uns neu erfahren, Gott, was Barmherzigkeit mit uns macht. Gott, was ist neu erfahren, Gott, was Barmherzigkeit mit uns macht, Gott, dass wir neu, Gott, wirklich nach deinem Bild, nach deinem Sinn, Gott, leben, Gott, dass wir unser Christsein wirklich lebendig halten, Gott, dass unser Christsein wirklich Salz und Licht ist in dieser Welt, weil wir Menschen lieben, Gott, weil wir mit Menschen, ja, einfach Kontakt treten, Gott, weil wir Menschen so sehen, wie du sie siehst, Herr. Jesus, wir ehren dich, deinen wunderbaren Namen, Herr, und wir danken dir, Gott, für die Zeit, die wir jetzt noch haben.